Werner, wenn du zum Altglascontainer fährst, um leere Flaschen zu entsorgen, wie viel Prozent davon sind Weinflaschen?
Oh, bei mir 90% bestimmt.
Und hast du ein schlechtes Gewissen dabei, wenn du Flaschen, die ja eigentlich noch völlig intakt sind, einfach so in den Müll wirfst?
Wenn ich nachdenke, ja. Wenn ich sie einfach reinwerfe, komischerweise erfüllt mich das mit einer gewissen Befriedigung, dass ich die schön sortiert habe. Aber es ist unsinnig.
Und es knallt ja auch so schön.
Auch wahr.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein Podcast. Mir gegenüber sitzt der Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek und wir zwei reden regelmäßig über Interessantes, Aktuelles und Kurioses aus der Welt des Weins. Und mit der Frage eben nach dem Altglascontainer wollte ich natürlich nicht auf deinen Alkoholkonsum hinaus, sondern auf das Thema Flaschen und auf das Thema Einwegflaschen. Denn diese Flaschen, aus denen wir Wein trinken, sind ja in der Regel Einwegflaschen, bis ich letzte Woche in einem Supermarkt stand. Es war ein Bio-Supermarkt, muss ich dazu sagen. Und ich gesehen habe, dass sie dort Wein in Mehrwegflaschen verkaufen. Mhm. Und da habe ich mich schon mal wieder gefragt, warum ist das in Deutschland so selten der Fall, dass es Wein in Mehrwegflaschen gibt?
Also das ist wahr, da sind nicht mal 10% Marktanteil deutlich drunter, die Mehrweg in Deutschland hat. Und das bisschen Mehrweg, was es gibt, ist meistens auch in Bioläden oder im Feinkosthandel anzutreffen.
Ich finde 10% aber schon viel, denn gefühlt sehe ich nie Wein in Mehrwegflaschen bis letzte Woche.
Ja, das ist auch so. Es gab mehr Wein in Mehrwegflaschen, aber da die Mehrwegverordnung Wein ausdrücklich ausnimmt, hat sich das noch weiter verschlechtert. Es gibt eben tatsächlich kaum noch etwas. Ich kann mich gut erinnern, dass früher die 1 Liter Glasflasche grün immer Mehrweg war. Die wurde gespült bei den Winzern und wieder befüllt. Dann gab es auch mal einen Versuch der deutschen Weinwirtschaft mit einer 0,75 Liter Flasche, der Sternenkranzflasche, die hatte so Sternchen oben am Hals, und einem goldenen Cookie-Kasten, einem Sechsergebinde, wo man so 6 solcher Flaschen reingestellt hat, ein Mehrwegsystem aufzubauen, ist alles gescheitert. Die Branche hat sich erfolgreich mit Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz aus der Mehrwegverordnung verabschiedet.
Das heißt, da wurde erfolgreich Lobbyarbeit
betrieben. Da wurde Lobbyarbeit gemacht und das Argument ist ganz einfach. Wir haben einen hohen Auslandsanteil. Wir haben über die Hälfte der Weine aus dem Ausland, was nur bedingt stimmt, weil viele ausländische Weine mittlerweile im Tank hierher kommen und hier
erst hier in Flaschen gefüllt werden.
Also sie werden gar nicht in Flaschen transportiert. Aber wir haben eben Konkurrenz aus dem Ausland. Die können die Flaschen sowieso nicht zurücknehmen und damit wären deutsche Winzer benachteiligt. Es gibt aber ein paar andere ganz rationale Argumente. Das eine ist, die Etiketten werden immer komplizierter und lassen sich nicht mehr so ohne weiteres entfernen, wie das früher mit den geklebten Etiketten war. Es gibt eine Unzahl an Flaschen, Formen, Farben, Höhen und Verschlussarten, so dass ein Mehrweg kaum überhaupt logistisch zu machen ist. Bei Mineralwasser hat das ja gut geklappt, bei Bier hat das gut geklappt, weil man Einheitsflaschen hatte. Bei Wein ist das konsequent völlig anders und die Winzer wollen da auch nicht hin zurück, auch wenn es sehr viel ökologischer wäre.
Aber ich muss mal kurz hier einhaken. Man könnte ja auch sagen, es gibt diese vielen Etiketten, Flaschenformen, Verschlussformen, weil es eben kein Mehrweg gibt. Also absolut. Die Winzer sind ja überhaupt nicht gezwungen, sich Gedanken über eine Vereinheitlichung oder Vereinfachung zu machen, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Die Devise heißt halb Zuckersee, halb Vielsehen. Also es ist so, dass das eine das andere bedingt. Weil es eben kein Mehrwegsystemzwang gibt, können die Winzer sich natürlich auch austoben. Das wäre unter Mehrwegpflichtbedingungen natürlich anders gelaufen. Jetzt ist es, wie es ist und jetzt haben wir ein Problem noch zusätzlich. So sinnvoll der Schraubverschluss ist, so empfindlich sind diese Flaschen, weil schon winzige Abplatzer an den Schrauben oben an diesem Gewinde dazu führen, dass der Wein nachher, wenn er wieder befüllt würde, ausläuft. Und so kommt ein Punkt zum anderen, warum Mehrweg immer seltener wird und immer unwahrscheinlicher, dass man es jemals nochmal einführen kann.
Jetzt hast du mir ganz viele Gründe dafür genannt, warum Mehrweg unwahrscheinlich wird. Lass uns doch mal anders rangehen. Wie könnte man es denn machen, damit wir ein sinnvolles Mehrwegsystem für Wein haben, so wie es ja beim Mineralwasser in Deutschland auch der Fall ist?
Also sagen wir erstmal, Mehrweg ist ökologisch wesentlich besser. Der Aufwand, Glas einzuschmelzen, der ist immens.
Wahnsinnig hoch, ne?
Man muss das Glas eben wirklich auf 14 bis 1700 Grad erhitzen und das kostet enorm viel Energie. Ich habe eine Zahl gefunden, nach der es eben, das ist eine österreichische Studie, aber das ist nicht so viel anders als bei uns, 2 Kilowattstunden braucht man, um eine Flasche einzuschmelzen und 0,07 Kilowattstunden, um sie zu spülen. Also das sind Welten dazwischen. Es wäre sehr viel effizienter, die Flaschen zu spülen. Gab es früher auch Spülmobile, die zu den Winzern gefahren sind, die Flaschen sauber machen. Oder aber eben große Spüldienste. Dann kriegt der Winzer die Flaschen genauso angeliefert wie Neuflaschen, aber sie stammen halt aus dem Recycling-System. Das ist kaputt gegangen in dem Maße, wie die Flaschenvielfalt größer wurde, weil die Kosten dadurch steigen.
Du sprichst die Kosten an, die fürs Recycling entstehen würden. Wenn ich mir so manche Flasche heute anschaue, die kostet ja auch was. Also sie sind oft aus sehr dickem Glas, sehr aufwendig. Also das ist ja auch nicht umsonst für den Winzer. Da könnte man ja auch sagen, da nehmt doch lieber einfache Flaschen, aber dafür etablieren wir ein gutes Mehrwegsystem.
Ja, es ist für die Standardflaschen sicher auch billiger, zunächst mal billiger, gespülte Flaschen zu nehmen oder Flaschen zu spülen. Das ist ohne Frage so für Standardflaschen. Aber das Handling dieser Flaschen ist aufwendiger aus Sicht des Winzers und deswegen halten die sich da sehr vornehm zurück. Auch die Lieferbarkeit, dann gibt's mal wieder keine, weil keine zurückgelaufen sind, die werden dann nicht gespült. Für die Winzer ist das Einfachste, dieses gesamte Themengebiet einfach outzusourcen und zu sagen, das geht mich alles nichts mehr an, der Kram fliegt in den Container und ich kaufe neue Flaschen, so wie ich sie brauche, fehlerfrei und sauber und fertig, auch wenn das unterm Strich A für die Umwelt ein Desaster ist und B sogar mehr kostet.
Du hast vorhin schon gesagt, es gab immer mal wieder Vorstöße, dass man auch Weinflaschen in die Pfandpflicht mit reinnimmt. Glaubst du, irgendwann wird so ein Vorstoß auch mal erfolgreich sein? Oder glaubst du, die Weinlobby, ich nenne das jetzt mal so, wird da immer es schaffen, mit tatkräftiger Unterstützung von Rheinland-Pfalz sowas abzuwehren?
Weiß ich nicht. Kann ich, also meine Mutmaßung ist, dass das tatsächlich gelingt, das abzuwehren, weil der Marketingaspekt beim Wein mittlerweile so bedeutsam geworden ist und Flasche ist auch Marketing, dass ich fürchte, dass der Zug einfach durchgefahren ist. Es ist schade und es ist für viele einfachere Weinkategorien auch einfach nur dumm, weil wir hatten dieses Literflaschensystem. Frankreich hatte ein System für seine Trinkweine mit einer 12er-Kiste und Literflaschen. Also es gab solche Systeme und man könnte sie wieder einführen für wenige Flaschentypen, die aber große Marktbedeutung haben. Es wäre nicht problematisch.
Zumal ja auch die Mehrheit der Deutschen ihren Wein immer noch im Supermarkt oder beim Discounter kauft. Also da wäre doch das Rückgabesystem erst recht kein Problem, oder?
Richtig. Dort sollte ja auch diese Cookie- und Sternenkranzflasche reüssieren. Hat nicht geklappt. Man hat eigens Spülzentren aufgebaut. Es ist gescheitert, kläglich.
Dass 90% deines Glasmülls Weinflaschen sind, das liegt auch daran, dass du für SWR1 seit vielen Jahren jede Woche einen Wein testest. Daher kommt der Name Weinmann. Wir hören uns in jeder Episode unseres Podcasts Trocken bis Lieblich eine Folge deines SWR1 Weinmanns an und reden anschließend noch ein bisschen drüber. Und heute geht's, ich muss diese Formulierung schon mal vorwegnehmen, weil sie mir so gut gefallen hat, um vergessene Kellerkinder.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
In meinem Keller ist eine größere Kiste. Da liegen die Flaschen drin, die der Entsorgung harren. Vergessene Kellerkinder, fragwürdige Herkunft und älterer Jahrgänge. Aber jede davon wird erstmal auf und nochmal einem Test unterzogen. Und sei es nur, um zu erfahren, welche Alterungstöne Wein so entwickeln kann. Da war ein portugiesischer Weißwein drinne. Nur mittlere Supermarktqualität und schon 10 Jahre alt. Der hat mich dann aber mit seiner Frische und kernigen Art schlicht umgehauen. Kurz später fällt mir ein aktuellerer Jahrgang dieses Weins in die Hände. Muss man also testen. 2017er Monte Veia bei Edeka Check-In für 6,49. Kräftiges Gold. Bei meinem Oldie aus 2010 hatte ich zunächst gedacht, dass das ein Alterungston ist. Apfelmus, Rauch und gelbe Früchte in der Nase, auf der Zunge ein ziemlicher Brocken. Erinnert im Stil an einen Grauburgunder aus einem sehr reifen Jahr. Sehr überraschend. Rauch und Steinmehl, Melone und Birne. Viel Aroma und viel schiere Kraft. was bei 14% Alkohol auch kein so großes Wunder ist. Am Ende wirkt er dann aber etwas brandig, wenn auch nicht schlapp. Da ist die nette Säure vor. Die angebrochene Flasche ist am nächsten Tag aber etwas fader geworden. Spannend, dass sowas in Portugal wächst. Allerdings hat dieser Jahrgang nicht die Qualität des alten 2010ers gehabt. Der war deutlich schlanker, weniger alkoholstark und jugendlich gehalten durch eine wirklich stramme Säure. Wir lernen, nichts wegschütten, ohne es zu probieren, und Jahrgangsunterschiede gibt es auch im Süden. Der Wein ist aus der Region Alentejo und aus regionalen Sorten, die wir hier gar nicht kennen. 2017er Montevideo bei Edeka Check-In für 6,49.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Ich lerne ja immer was dazu in diesem Podcast. Heute habe ich also gelernt, du hast in deinem Weinkeller nicht nur Weinregale stehen, sondern auch eine Kiste für die alten Flaschen.
Oh, da sind ein paar Kisten drin, ja.
Aber lass uns auf diese Kiste mit den alten Flaschen gucken. Ab welchem Alter kommen denn Weine bei dir da rein in diese Kiste?
Das sind wirklich solche, wo ich denke, naja, das wird eigentlich hinüber sein. Und das hängt vom Weintyp ab. Es gibt kein absolutes Alter beim Wein. Weine altern ganz unterschiedlich. Und mit der Kiste lerne ich ja auch immer, wie sie altern, weil ich da mal probiere und solche Überraschungen in der einen oder anderen Richtung erlebe.
Also in dem Fall hast du ja eigentlich was ganz anderes erwartet, als das, was am Ende rausgekommen ist. Da hast du dann wirklich was gelernt.
Ja, ich lerne bei jeder Flasche etwas. Aber da war das halt so, dass man manchmal ja wirklich überrascht wird, wenn man von den normalen Standarderwartungen weggeht, was so ein Wein dann nach Jahren noch leisten kann. Also ich würde bei so einem Supermarktwein südlicher Herkunft eben gedacht haben, wie bei uns auch, die sind so gemacht, dass man sie in den ersten 2 Jahren trinken sollte. Punkt. Und da halte ich auch grundsätzlich dran fest, immer die Empfehlung, Weißweine aus dem Supermarkt, Standardqualität, die sind fertig. Trinken, die werden nicht besser.
Okay, also 2-3 Jahre, sagst du, allerspätestens dann sollte man getrunken haben. Jetzt war der hier 10 Jahre alt. Was, ganz ehrlich, hast du erwartet, als du den entkorkt hast? Was hast du gedacht, wie schmeckt der?
Also erstmal hätte ich gedacht, dass er doch relativ stark sherrisiert ist, also so einen trockenen Sherry-Ton hat. Das ist Oxidation, das ist eben durch die Luft, die im Flaschenhals über dem Wein bis zum Kork ist, das ist eine ziemliche Menge Luft, man unterschätzt das, da kommt auch die Alterung überwiegend her. Da ist so ein Punkt, das hätte ich erwartet, dann so ein faden, flauen Geschmack, einfach weil diese Weine oft keine Säure haben und dann haben sie halt nichts mehr zu bieten. Man muss immer sehen, ein Wein braucht Substanz, um zu altern. Er braucht einfach Knochen, die ihn gerade halten. Und das können verschiedene Faktoren sein. Das könnten sein Süße, Säure, Gerbstoff und Alkohol. Das sind so die Hauptpunkte, die einen Wein stabil halten über die Zeit.
Jetzt hast du gesagt, du warst hier sehr, sehr positiv überrascht. Das heißt, der Wein hat sich in den 10 Jahren eigentlich ganz anders verhalten, als du das gedacht hast. Warum? Also was kann Lagerung im positiven Sinne denn auch bewirken?
Also wenn Weine diese lebensverlängernden Ingredienzien haben, dann ist es oft auch so, dass sie in der Jugend zu viel davon haben und deswegen unrund schmecken. Die Eiern so werden oder sind kantig, wenn man die dann trinkt. Zum Beispiel zu viel Gerbstoff im Rotwein. Klassischer Fall. Gerbstoff ist das, was die Zähne pelzig macht. Wenn so ein Wein in der Jugend grüne, harte Gerbstoffe hat, dann mag man den eigentlich nicht trinken wollen. Aber nach 10 Jahren haben die sich geklättet, gelegt und sind abgebaut, rund geworden sozusagen. Ähnlich ist das mit der Säure, die verästert und dann hat man eben nicht mehr so einen sauer schmeckenden Wein. Die Süße, die vielleicht ein bisschen vordergründig und so pappig schmeckt, die wird eingebunden, wird weniger. Also es findet einfach ein Abbau solcher Ingredienzien statt. Und wenn ein Wein in der Jugend zu viel hatte, Säure zum Beispiel früher ganz üblich, früher waren die Weine alle älter. Warum? Weil man sie jung gar nicht trinken konnte. Die waren sauer wie Essig und brauchten Zeit, um diese Säure runterzubringen. Also das sind die Faktoren. Die meisten Weine, die man lagern kann, sind jung getrunken, nicht unbedingt ein Genuss und umgekehrt.
Weißt du noch, wie alt der älteste Wein war, den du jemals getrunken hast?
Ja, aus den 20er Jahren, also 1920er Jahren. Das waren so ein paar Blutchips bei einer Rheingau-Verkostung. Also
das heißt, Weine, der war dann so 80 Jahre alt? 80, 90 Jahre alt?
90, knappe 100. Ne? Das sind Weine, die aber aus großen Lagen, damals schon berühmte Weine waren und vor allen Dingen sehr restsüße Weine, also mit enormem Zuckergehalt und Säure. Das macht eben deutsche Weine oft lagerbar. Säure und Restsüße, weil Alkohol war nicht so der Brüller früher in Deutschland, hatte man nicht so viel Gerbstoffe nur bei Rotwein und auch da wenig in Deutschland. Also unsere Weine sind bestimmt durch diese süße Säurespannung und da halten sich solche Rieslinge aus großen Lagen sehr, sehr lange und bleiben relativ frisch. Das Überraschendste, was ich getrunken habe, war mal ein 47er, 1947er Rheinhessen-Wein aus irgendeinem Keller und der war noch 2-3 Minuten lang ungeheuer frisch, als man ihn aus dem eingeschenkt hatte. Die verfallen aber dann rapide im Glas.
Ich habe auch drüber nachgedacht, was war der älteste Wein, den ich jemals getrunken habe. Er war 30 Jahre alt. Der war nämlich aus meinem Geburtsjahrgang. Meine Eltern haben ihn damals aufgehoben und zum 30. Geburtstag habe ich ihn dann getrunken. Man schmeckte auch diese Sherry-Noten sehr stark raus, die du eben erwähnt hast. Das war ein Spätburgunder aus Baden. Wenn ich jetzt heute sagen würde, ich möchte heute einen Wein in meinen Weinkeller legen, den ich in 30 Jahren trinken möchte, was würdest du sagen, welchen soll ich kaufen?
Also den Spätburgunder würde ich eher Richtung Konfirmation noch sehen, aber nicht mehr danach.
Also nicht 30 Jahre, sondern 30 eher Jahre so 15?
Ja, also für die meisten deutschen Spätburgunder sicher zu lang. Was wirklich einfach auf Dauer immer funktioniert, ist eine Trockenbeerenauslese oder ein Eiswein. Die haben eine Restsüße über 100 Gramm pro Liter, deutlich, und gleichzeitig noch eine Säure, meistens deutlich über 10 Promille. Und das ist einfach so viel Holz, dass die auch nach 50 Jahren noch erkennbar einen Weintyp darstellen, den man mit Genuss trinken kann. Nicht so wie frisch, anders, aber mit großer Freude. Es sind Karamell-Dörrobstnoten sind dann da drin. Es sind schon Alterungstöne.
Aber es kann nicht viel passieren, wenn ich es richtig verstehe. Also kann man ist auf der sicheren Seite dabei.
Muss ich nochmal sagen, passieren kann mit keinem Wein was. Ein Wein macht einem nicht krank. Auch wenn er alt ist, auch wenn er in Anführungszeichen verdorben ist, das kennt man heute gar nicht mehr. Ein Wein kann verderben, wenn er eine Essigsäure entwickelt. Das riecht man, das schmeckt man, muss man ja nicht trinken. Kann man aber, tut nicht weh. Oder wenn er Eiweiß enthält und Schlieren gebildet hat. Aber das kommt heute mit unseren Standards bei der Weinproduktion nicht mehr vor. Das hat man in früheren Jahrhunderten gehabt. Also ein Wein geht nicht kaputt, er altert. Manchmal wird er dabei, sagen wir mal, schwer genießbar, aber nie ist der gefährlich.
Für heute war es das von Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Wein aus Mehrwegflaschen und darüber, was das Alter mit Weinen macht. Werner, weißt du schon, welches der nächste Wein ist aus deiner Entsorgungskiste, den du probieren wirst?
Nicht wirklich, aber ich weiß, dass obendrauf lag ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland, der ungefähr 20 Jahre auf dem Buckel hat. Da bin ich aber gespannt drauf.
Mit welchem Aha-Erlebnis rechnest du?
Keine Ahnung.